Mobility to go. KI. Fluch oder Segen für die Umwelt? Um den Megatrend künstliche Intelligenz, kurz KI, kommt keiner mehr herum. In der Diskussion sind wir meistens schnell bei Themen wie Nutzerdaten, Fake News und anderen ethischen Fragen. Aber auch die Umweltauswirkungen sind erheblich. KI könnte den weltweiten CO2-Fußabdruck der Digitalbranche auf bis zu 20% steigern. Der Grund dafür ist, dass neueste KI-Modelle aufgrund der Komplexität ihrer Vorgänge viel Rechenleistung und somit viel Energie und viele Ressourcen benötigt. Klimakiller KI? Nicht zwangsläufig. KI-Anwendungen bieten auch viele Potenziale für die Förderung von ökologischer Nachhaltigkeit. Diese Nachhaltigkeitsrechnung geht aber nur auf, wenn die Nutzung die positiven Effekte nicht überkompensiert. Sind wir bei KI-Anwendungen zu naiv? Unser heutiger Gast Melanie Kuben-Hadewig hat Antworten darauf. Sie ist im analogen, realen Leben Vice President Group Corporate Responsibility bei der Deutschen Telekom.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe von Sustainability to Go. Ich freue mich sehr, als unseren heutigen Gast Melanie Kuben-Hadewig von der Telekom zu begrüßen.
Ich freue mich sehr, dass ich dabei bin.
Perfekt. Frau Kuben-Hadewig, wir wollen heute über das Thema KI sprechen. Und tatsächlich, ich habe das jetzt auch mal wieder an verschiedenen Terminen erlebt, dass man um dieses Thema Megatrend KI ja gar nicht mehr herumkommt. Und häufig wird es dann auch kritisch gesehen mit Risiken. Aber lassen Sie uns erstmal über die Chancen schauen. Und gerade mit dem Blick auf das Nachhaltigkeitsthema. Wie kann KI uns helfen, die klassischen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen?
Ich glaube, das Tolle bei KI ist, dass viele Dinge viel optimierter und schneller mit einer ganz anderen Skalierung auf einmal passieren können. Also wir sprechen ja schon lange darüber, dass Digitalisierung durchaus einen sehr positiven Beitrag haben kann für die Erreichung unserer Nachhaltigkeitsziele in den Gesellschaften. Und mit KI ist vieles noch mal schneller möglich. Um das vielleicht mal anfassbar zu machen, auch mit einem Beispiel, das wir selber in der Telekom erleben, wenn wir uns, und das tun wir im Moment, wenn wir KI zum Beispiel im Netzbetrieb stärker einsetzen und damit aktiv eigentlich die Energieversorgung im Netz dahin steuern, wo wirklich Funkfrequenzen genutzt werden und auf der anderen Seite herunterfahren, den sogenannten Sleep-Cell-Modus aktivieren, wo ich heute Funkfrequenzen nachts zum Beispiel nicht in dem Umfang brauche, dann sparen wir tatsächlich Energie. Also bei uns teilweise bis zu 5% des Energiebedarfs des Mobilfunknetzes kann reduziert werden. Und das sind ganz fantastische Beispiele für die Frage, wo uns KI helfen kann. Das gilt aber auch an anderen Stellen. Wir sehen das auch in vielen Beispielen bei Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, aber auch ganz generell zum Beispiel im Mittelstand. Wir wissen von Produktionsunternehmen, die KI zum Beispiel wirklich für die Fertigung einsetzen und damit im großen Umfang Materialien und Ressourcen einsparen können. Und es gibt ein weiteres Thema, das wir, glaube ich, nicht vergessen sollten. Der Klimawandel ist ja da. Und wir sehen, dass der Klimawandel auch weiter zunimmt. Das heißt, es geht nicht nur um die Frage, wie wir diesen Klimawandel weiter eingrenzen. Es geht auch um die Frage, wie wir als Gesellschaft adaptiver werden, wie wir uns anpassen. Und da hat KI enorme Potenziale, ob das um die Vorhersage geht von Bränden, von Überflutungen, von anderen Naturkatastrophen, aber auch die Frage, wie man dann Hilfe ganz anders und viel schneller koordiniert. Und da gibt es heute tolle Anwendungsbeispiele bereits, die im Bereich Katastrophenschutz eingesetzt werden und Vorhersage. Und auch da wird KI, glaube ich, eine ganz große Rolle spielen und viel helfen können.
Vieles von dem, was Sie gerade erwähnten, erinnert mich aber auch ein bisschen an das, was wir vor ein paar Jahren vielleicht unter dem Stichwort Digitalisierung diskutiert. Und da gab es ja auch schon vor dem Begriff von Corporate Digital Responsibility. Es gibt ja zig Studien über Smart Data, über Effizienz, wie man dabei Katastrophen helfen kann. Ist KI irgendwie alter Wein in neuen Schläuchen oder was macht die Sache jetzt anders?
Ich glaube, wenn man mit den KI-Menschen spricht, die KI seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten begleiten und die Entwicklung von bestimmten KI-Modellen vorangetrieben haben, dann werden die natürlich sagen, KI gibt es schon ganz lange. Das Thema Digitalisierung, das Sie ansprechen, ist natürlich größer. Ja, das ist noch ein größeres Metathema. Und ja, wir diskutieren schon länger, wie wir die Digitalisierung eigentlich für uns zunutze machen, und zwar nicht nur im Sinne der Kundenzufriedenheit und einer guten, wie man so schön auf Neudeutsch sagt, User Experience, sondern natürlich auch für das Lösen von sozialen und ökologischen Herausforderungen. Mit KI wird alles noch mal schneller. Und ich glaube auch, dass insbesondere dort, wo wir riesige Datenmengen verarbeiten müssen, wo wir den Daten sehr viel schneller einen Sinn geben wollen, damit gute Empfehlungen ausgesprochen werden, damit Prozesse optimiert werden können, können wir mit KI das heute noch mal sehr viel schneller. Also KI ist ein ganz großer Beschleunigungsmotor für die vielen Chancen, die eine Digitalisierung als solches mit sich bringt.
Inwieweit wird KI das Nachhaltigkeitsthema auch in den nächsten Jahren verändern und auch den Diskurs prägen?
Ich glaube, dass KI noch ganz tolle Chancen hat, die wir noch gar nicht alle gehoben haben. Vielleicht auch, weil manchmal nicht klar ist, wo sind da auch die Geschäftsmodelle? Ne? Unternehmen müssen ja auch in der Tat Geld verdienen und schaffen damit auch Arbeitsplätze, auch im KI-Bereich übrigens. Insofern wird das eine spannende Reise werden. Ich glaube auch, dass KI für Nachhaltigkeit selbst, also in Nachhaltigkeitsabteilungen, in Nachhaltigkeitsbereichen eine Rolle spielen wird. Und auch da stehen wir erst am Anfang. Ja, wie erfüllen wir mit Hilfe von KI die Transparenz- und Reporting-Verpflichtungen vielleicht zügiger, schneller, vielleicht häufiger, weil wir einfach ganz anders über die Themen sprechen können? Und wie kann KI uns auch helfen, da übrigens bessere Schlüsse zu ziehen aus den vielen, vielen Daten, die Nachhaltigkeit für uns auch bereithält, wenn wir sie denn verarbeiten können? Also da sind, glaube ich, noch ganz viele auch Anwendungsmöglichkeiten. Und wir werden, wie bei jeder neuen Technologie, die kommt, und diesmal eine sehr große, werden wir genau hingucken müssen, dass die Chancen, die Herausforderungen deutlich überwiegen. Und das liegt an Menschen, glaube ich, wie uns, die Augen sehr aufzumachen und wie heute in dem Podcast, insofern ganz lieben Dank auch für die Einladung, darüber zu sprechen.
Der deutsche KI-Forscher Leopold Aschenbrenner rechnet damit, dass wir jetzt bereits im Jahr 2027, also in 2 Jahren, eine Artificial General Intelligence, das heißt übersetzt zu Deutsch sozusagen eine allgemeine künstliche Intelligenz, haben werden, die so schlau sein wird wie ein Mensch. Und in 2030er Jahren, was ja auch nicht mehr so lange ist, wird diese KI so schlau sein wie alle Menschen auf diesem Planeten zusammen. Kann ich mir schwer vorstellen, aber heißt das nicht in letzter Konsequenz, dass wir der KI die Lösung der Nachhaltigkeitsprobleme am besten überlassen sollten?
Tja, das ist schwer zu beantworten, könnte man meinen. Nein, vielleicht ist es doch sogar ganz einfach. Ich glaube, dass KI uns sehr viel helfen wird. Das ist auf jeden Fall ein Hilfsmittel, das, wenn wir es klug einsetzen, wenn wir es gut dimensionieren, wenn wir zum Beispiel sicherstellen, dass das, was KI heute auch angreifbar macht, nämlich dass KI zum Beispiel halluziniert und Dinge erfindet, die gar nicht da sind, weil statistisch gesehen das eine wahrscheinlich richtige Antwort wäre, aber sie ist dann nicht richtig. Ja, genauso auch, dass KI in den Daten natürlich eine ganze Menge an sogenannten Biases, also tatsächlich Fehlschlüssen und Vorurteilen enthält, weil die Daten auf Modellen basieren, die zum Beispiel nicht divers genug sind. Oder die Wertemodelle verfolgen, die wir heute zumindest in den demokratischen Gesellschaften nicht mehr verfolgen in der Form. Solange KI das enthält, glaube ich nicht, dass KI auch nur annähernd den Menschen ersetzen kann. Und es kommt für mich auch noch eine zweite ganz wichtige Facette hinzu. Der Mensch besteht nicht nur aus einer Intelligenz, die aus statistischen Werten und Datensätzen den möglichst sinnvollen nächsten Schluss errechnet. Wir treffen heute Entscheidungen so nicht. KI kann uns sicher helfen, bessere, informiertere Entscheidungen zu treffen und das deutlich schneller. Aber was wir als Menschen machen, und das kann KI heute bislang nicht und wahrscheinlich auch nie wirklich oder zumindest in absehbarer Zeit nicht wirklich, ist das menschliche Wertesystem darin reflektieren. Wir sehen Daten und müssten vielleicht einen bestimmten Schluss treffen und wir entscheiden uns intuitiv anders, weil bei uns auch andere Dinge eine Rolle spielen. Emotionen, emotionale Intelligenz, was uns wichtig ist im Gegenüber und im Miteinander. Und diese ganzen sozialen Facetten und diese zwischenmenschliche Ebene kann eine KI nicht abbilden. Und ich wünsche mir auch, dass sie das übrigens nicht tut. Ich glaube, am Ende muss immer der Mensch sitzen, der nach seinem Wertegefüge entscheidet, was ist dann doch richtig oder falsch oder was ist richtiger, vielleicht müsste man es sogar so formulieren, oder falscher. Die Wahrheit ist selten schwarz-weiß. Und das können wir nicht wirklich Maschinen überlassen. Schon gar nicht Maschinen, die tatsächlich völlig unemotional logisch wahrscheinliche Schlüsse treffen.
Also ich glaube, dass Geoffrey Hinton, der jetzt bald den Nobelpreis in diesem Jahr bekommen wird für Physik und einer der Väter der KIs, an der Stelle jetzt ganz, ganz oft genickt hätte und gesagt hätte, jawohl, ist ja jetzt heute eigentlich jemand, der auch ein bisschen vor den Entwicklungen warnt. Ich komme jetzt aber nochmal zu dem Aschenbrennersatz zurück.
Ja.
Der Gedanke, den sie angesprochen hat, funktioniert ja eigentlich nur, wenn wir das Ganze kontrollieren können. Aber wenn jetzt eine KI so schlau ist wie alle Menschen zusammen, wer kontrolliert da wen? Also was macht sie so zuversichtlich, dass sie das noch kontrollieren können?
Ich weiß gar nicht, ob ich so zuversichtlich bin. Ich glaube, dass und da bin ich tatsächlich mit unseren beiden Nobelpreisträgern, die jetzt gerade ausgezeichnet worden sind und die beide übrigens diese Risiken in KI durchaus mittlerweile sehen und auch Abstand nehmen von der Entwicklungsgeschwindigkeit und der Frage, ob wir das so schnell und völlig ungefiltert verbreiten sollten. Ich sehe die Risiken auch. Ich freue mich, dass es deswegen durchaus eine ganze Reihe an Diskussionen und auch Überlegungen und mittlerweile ja auch Regulierungsanstrengungen gibt, die versuchen, die Risiken von KI besser bewertbar zu machen und Routinen vorgeben für Unternehmen, die KI entwickeln und einsetzen wollen, wie und wo sie diese Lösungen wirklich einsetzen. Führt das dazu, dass wir automatisch das Thema beherrschen? Das glaube ich nicht. Ich wünsche mir natürlich von uns allen, dass wir einfach bewusster auf solche Technologien schauen, dass wir uns die ethischen und auch die ökologischen Fragestellungen bewusster anschauen und dann entscheiden, wie viel gebe ich wirklich in eine KI und wo bringt mir eine KI auch wirklich etwas? Ja, wo bringt die Vorteile, die sie bringen soll, ohne gleichzeitig andere Aspekte zu beschädigen? Und das ist eine Hausaufgabe für uns. Ja, denn die KI hat die Potenziale natürlich, umso mehr Entscheidungen wir der KI überlassen, auch Entscheidungen zu treffen, die wir aufgrund unseres Wertegefüges trotz der Datenlage so nicht getroffen hätten. Ja, weil der moralische Kompass, den wir alle haben, sich dort heute eben nicht abbilden lässt.
Trotzdem sprachen Sie richtigerweise davon, dass es ja auch in vielen Punkten auch Chancen gibt, die darin enthalten sind. Und jetzt bringe ich nochmal den Swing ins Ökologische zurück. Diese Rechnung mit den Chancen geht allerdings ja eigentlich ökologisch betrachtet ja nur auf, wenn das nicht durch die Nutzung überkompensiert wird. Also insbesondere der Stromverbrauch ist ja erheblich. Können wir da KI überhaupt da guten Gewissens nutzen?
Tja, jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, der, ich glaube, eine große Herausforderung ist für die KI-Entwickler-Community und auch für die Menschen, die Technologie-Innovationen auch gerne hypen. Und auch das, was wir gesehen haben, dieser Riesen-Hype rund um KI löst jedes Problem. Ich sehe, dass der im Moment so ein bisschen abflacht und zwar aus guten Gründen. Und wir vielleicht zurückkommen zu einer rationaleren Basis, welche Rolle KI für uns spielen soll. Denn es ist so, KI hat einen unglaublichen Energiehunger. Das ist nicht ganz neu, wenn man sich mit den Themen auseinandersetzt, wie jetzt ich zum Beispiel in der Rolle als Sustainability Officerin für die Deutsche Telekom. Dann sehen wir so seit 2 Jahren, dass es mehr und mehr Studien und Untersuchungsergebnisse gibt, die nahelegen, dass der Energiehunger einer KI signifikant höher ist als das, was wir im bisherigen digitalen Raum erlebt haben für einzelne Technologien. Und das erleben wir jetzt ganz praktisch auch in einem zweiten Dilemma, das sich da anschließt, nämlich, dass mittlerweile auch große Unternehmen festgestellt haben, wenn sie sich jetzt ihren ökologischen Fußabdruck anschauen, dass auf einmal, und da sind gute Beispiele Microsoft und Google, die veröffentlicht haben, dass ihre Emissionen signifikant gewachsen sind. 30, teilweise fast 50%. Und zwar durch das Thema KI und die Tatsache, dass der Strom dahinter nicht grün zur Verfügung gestellt wird. Und das bedeutet für uns natürlich, dass wir uns bei KI damit auseinandersetzen müssen, wie und wo brauche ich KI und wie stelle ich sicher, dass diese KI sehr effizient operiert. Dass ich also nur den Einsatz an Strom, aber dann auch an entsprechenden Hardware-Ressourcen und Wasser für die Kühlung von Rechenzentren zum Beispiel habe, den ich für diesen Nutzungszweck wirklich brauche. Und das war sicher in der Anfangsstimmung von KI überhaupt nicht der Fall. Da ging es eigentlich darum, eine neue Technologie intensiv zu entwickeln, zu erforschen, zum Leben zu bringen. Aber wir wissen heute, dass wir hier nochmal anders auf die nächsten Modelle schauen müssen. Sonst geht nämlich diese Rechnung, die Sie völlig zu Recht angesprochen haben, überhaupt nicht auf.
Also wenn ich mir das jetzt anhöre, die Stromverbräuche tatsächlich von den großen KI-Playern, das wird ja ein Stück weit sie auch dann betreffen. Und jetzt hat die Telekom ja durchaus auch ambitionierte Klimaziele.
Ja.
Versaut Ihnen die KI Ihr Klimaziel?
Das hoffe ich, dass sie das nicht tut. Aber genau deswegen gucken wir uns das Thema natürlich ganz intensiv an, denn die Firmen, die ich gerade genannt habe und viele weitere setzen auf KI. Wir tun das selbst auch. Wir entwickeln auch unsere eigenen Modelle für den Einsatz im Netzbetrieb, für den Einsatz zum Beispiel im Kundenservice. Aber wir schauen deswegen sehr bewusst darauf, wie viel Ressource verbraucht KI eigentlich? Und deswegen haben wir uns in den letzten Monaten sehr intensiv mit etwas auseinandergesetzt, was wir schon im Ethikfeld-Umfeld mal gemacht haben vor mehreren Jahren. Und wir haben jetzt in Ergänzung zu den Ethikprinzipien auch ökologische Prinzipien verabschiedet und haben ganz gezielt uns alle Stufen einer KI, also in der Wertschöpfungskette, angeschaut, geschaut, wo entstehen für uns die größten Belastungen unter Umständen und welches Design- und Verhaltensprinzip brauchen wir, um diese Belastungen wieder runterzufahren auf ein sinnvolles Minimum, ohne gleichzeitig zu sagen, ich setze keine KI ein. Das ist keine Lösung heutzutage. Aber damit genau diese Rechnung, ich gebe was rein und es kommt was raus für einen bestimmten Zweck, damit diese Rechnung wirklich im positiven Sinne aufgeht. Das machen wir mit diesen, wir nennen das eben Green AI Principles, wenden wir an. Und wir haben auch schon ein ganz schönes Beispiel gesehen, zum Beispiel bei unserem Frag Magenta Chatbot, der für den Kundenbereich zur Verfügung steht. Da ging es eben um die Frage, ob wir das größte KI-Modell einsetzen oder ob wir ein Modell nehmen, das kleiner dimensioniert ist, aber die zum Beispiel Bearbeitungsgeschwindigkeit, die ihm solche Kundenanfragen mit sich bringen, viel besser bedienen kann und dadurch übrigens weniger energieintensiv ist. Und wir haben uns tatsächlich für das Modell entschieden im Design, das weniger energieintensiv ist, weil das für den Funktionszweck absolut ausreicht. Und das ist so ein Anwendungsbeispiel. Da müssen jetzt KI-Anwender, KI-Entwickler, und auch Unternehmen, die KI verkaufen und vertreiben, in Zukunft intensiver reinschauen. Wir werden definitiv ganz viel dafür tun, dass wir unsere Klimaziele und unser Versprechen einhalten, weil wir uns dem Thema Nachhaltigkeit als Unternehmen wirklich ganz klar verpflichtet fühlen.
Lassen Sie mich trotzdem nochmal nachfragen. Umwelt, also Umweltauswirkungen sind ja, Umwelt ist mehr als Klima. Klima ist ein ganz zentraler Aspekt von Umwelt. Aber tatsächlich funktioniert die KI das ja auch nicht ohne Hardware. Und da ist auch ein großer Bedarf. Und wenn ich mir dann die Herstellungsprozesse von den ganzen Chips angucke und den Bausteinen und den von seltenen Erden und was alles da ist auch große Impacts Richtung Minen und andere Bereiche. Und das braucht man ja immer mehr sogar in Zukunft. Da wäre jetzt meine Frage, Sie nutzen das, Sie stellen das ja nicht her, aber Sie nutzen das und haben da, glaube ich, auch einen guten Blick auf den Markt. Tut sich da eigentlich herstellerseitig genug?
Ja und nein. Es ist bei der Nachhaltigkeit, glaube ich, immer so, dass es Vorreiter gibt. Es gibt Unternehmen, die dann natürlich andere anschieben und gleichzeitig auch mitziehen, weil es manchmal vielleicht auch ein Stück weit Ratlosigkeit ist oder Nichtwissen um die Dinge. Und wir sehen sehr wohl, dass auf dem Markt, gerade mit unseren eigenen Peers, aber auch mit Kunden gemeinsam und auch großen Anbietern sich sehr viel Gedanken darüber gemacht wird, wie sieht unser ökologischer Fußabdruck insgesamt als Branche aus. Wir arbeiten ja schließlich am Ende des Tages in so einem gemeinsamen Ökosystem aus verschiedensten Partnern an unterschiedlichen Stellen. Und da ist sehr schön zu sehen, dass wir durchaus bei vielen auch großen, einflussreichen Playern am Markt sehr ähnliche Gedanken finden. Sind die alle immer so weit in der Umsetzung? Da sind wir unterschiedlich schnell. Ich glaube, dass wir jetzt mit unseren KI-Principles zum Beispiel, wo wir ganz viele verschiedene Erkenntnisse, die es auf dem Markt auch gibt, ja, wir haben jetzt nicht das Rad überall neu erfunden, aber wir haben gesagt, was müssen wir für uns als Gesamtmodell wirklich aufbauen? Vielleicht sind wir da jetzt einen Schritt schneller gewesen und wir bauen das in unsere Einkaufsprozesse ein. Das tun wir schon eine ganze Weile, dass wir tatsächlich den Fußabdruck auch der eingekauften Leistungen messen und aktiv mit den Lieferanten zum Beispiel auch besprechen, was sind eure Ziele, wie kommt ihr dahin, was tut ihr, was kennen wir an Best Practices und was können wir an Erfahrungen wiederum auch weitergeben von einem zum anderen. Und diese Diskussion ist ganz, ganz wichtig und wir sehen da auch eine gute Resonanz. Sind da schon alle da? Nein, das ist auf jeden Fall eine Reise, die durch KI jetzt nochmal eine neue Dimension bekommen hat, weil wir jetzt eben nicht mehr nur über die Hardwareherstellung sprechen von physischen Produkten. Da sind wir schon länger dran, auch unabhängig von KI, sondern wir sprechen jetzt auch über Softwareprodukte viel intensiver. Denn eine Software entscheidet sehr stark, wie viel Hardware ich hintendran eigentlich überhaupt brauche.
Ja, jetzt haben Sie gerade erwähnt, dass Sie sich da KI-Principles selber gesetzt haben. Regeln setzt man sich ja eigentlich, wenn es nichts gibt. Und wenn man sich dann diese Regeln selber machen muss, heißt das ja eigentlich, da ist nichts anderes im Angebot. Und wenn ich mir jetzt bei dem Thema die Politik anschaue, dann so gibt es beim Thema Datenschutz, gerade auf EU-Seite, noch ein nöcher Regulierung. Und da gibt es jetzt auch diesbezüglich ja jetzt ein Stichwort EU-AI-Act. Aber bei Umweltfragen, über die Sie jetzt gerade gesprochen haben, habe ich jetzt noch nicht so viel gefunden. Fehlt Ihnen da staatliche Vorgaben, dass Sie jetzt selber was basteln müssen?
Also als Telekommunikationsunternehmen haben wir ja viel Erfahrung mit Regulierung. Wir sind in einer regulierten Branche, zumindest in Europa ist das sehr stark der Fall. Wir wünschen uns, glaube ich, naturgemäß nicht unbedingt mehr Regulierung. Denn die Regulierung, so gut sie gemeint sein mag, kommt natürlich auch damit, dass Rahmenbedingungen für das Bewegen immer kleiner werden. Und das sind auch nicht immer Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass man besser mit anderen zusammenarbeitet oder sich auch ökologischer oder sozialer verhält. Der EU-AI-Act tatsächlich hat sehr wenig zum Thema Umwelt geregelt. Der Fokus ist wirklich mehr der private Verbraucher und die sozialen Aspekte des Verbraucherschutzes und des Schutzes eines jeden Einzelnen von uns. Und das ist übrigens auch gut so. Das passt schon. Und insofern braucht es sicherlich, zumindest für den KI-Teil darüber hinaus, freiwillige Verpflichtungen. Und das Wichtige bei den freiwilligen Verpflichtungen ist tatsächlich, dass man die teilt. Das tun wir. Nachdem wir jetzt wissen, wie wir vorgehen wollen, teilen wir das mit unserem Ökosystem, das ich vorhin schon erwähnt habe, und verbreiten das und suchen natürlich auch Partner, mit denen wir gemeinsam daran arbeiten. Und ich habe durchaus die Erfahrung gemacht, dass solche in Anführungszeichen freiwilligen Initiativen auch schnell Standards werden können. Wir haben die Erfahrung gemacht vor 8 Jahren, als wir mit den Ethikprinzipien gestartet sind, dass viele Unternehmen gefolgt sind, mit uns gemeinsam auch auf eigene Veranlassung Aktivitäten gestartet haben. Und das war gut. Das war eine gute Vorbereitung für den EU-AI-Act im Übrigen. Darüber hinaus darf man nicht vergessen, wir haben ja Regulierung rund um die Umweltthemen, die kommt. Wir haben eine CSRD, eine Berichtspflicht, eine Direktive, die ab dem nächsten Jahr die Großunternehmen bereits trifft und sukzessive viele tausend Unternehmen in Europa verpflichten wird. Da geht es in erster Linie um Transparenz und auch Transparenz um genau zu diesen Fragestellungen. Wo liegt mein Fußabdruck? Was verbrauche ich? Was mache ich vielleicht im Bereich der Kreislaufwirtschaft oder im Bereich der Biodiversität, Wasserverbrauch und so weiter? Sind alles Themen, die dort adressiert werden. Und wir haben eine zweite Komponente, die finde ich persönlich auch nochmal wichtig. Wir haben ein deutsches Lieferkettengesetz, das bereits bestimmte Umweltschutzgüter adressiert. Und mit der europäischen Lieferkettenverordnung, die kommen soll in 2 Jahren, gehen wir noch mal tiefer in die Verbindung zwischen sozialen Komponenten, Arbeitsbedingungen und Umweltschutz rein. Und ich glaube auch hier, wenn man das in der Gesamtschau betrachtet, haben wir einen Rahmen, über den wir sehr viel mehr Transparenz schaffen sollten und auch Verpflichtungen aktiver in unsere Unternehmensprozesse integrieren. Insofern, to cut a long story short, ich glaube nicht, dass wir im Moment weitere Regulierung brauchen, wenn wir als Wirtschaft es schaffen, die Themen weiter voranzutreiben und auch ernst zu nehmen.
Zu dem Vorantreiben und Ernstnehmen gehört ja auch gute Lösungen anbieten. Jetzt erzählten Sie vorhin, ja, wir haben da teilweise uns auch überlegt, dass, ich versimplifiziere das mal, so wie es bei mir angekommen ist, dass man manchmal auch manche Aufgaben, manche Chats oder Nachfragen mit einfacheren KI-Lösungen bearbeiten kann und nicht immer so das große Gewehr für alles braucht. Jetzt klingt das erstmal vernünftig und trotzdem könnte man ja als Verbraucherin, als Verbraucher denken, boah, die haben ja eigentlich was viel Tolleres, was sie mir jetzt nicht geben, ne?
Also bei dem praktischen Beispiel, das ich hatte, wo es um unsere Frag Magenta-App geht, ist es nicht so, dass wir was vorenthalten. Im Gegenteil, es ist ganz interessant, dass wenn Sie den speziellen Nutzungszweck vor Augen haben, was soll eine KI eigentlich leisten? Sie häufig feststellen, dass Sie mit einem guten, optimierten Modell, das zu diesem Nutzungszweck passt, Sie diesen Bedarf bedienen. Sie brauchen kein überdimensioniertes Modell. Aus einer technologischen Sicht ist es, glaube ich, immer spannend, mit Dingen herumspielen zu können, unglaublich viel ausprobieren zu müssen. Und das ist auch wichtig, um Innovation voranzutreiben. Aber für eine kommerzielle Realisierung und auch für die Operationalisierung im eigenen Unternehmen brauchen Sie letztlich ein Modell, das den Zweck erfüllt, aber tatsächlich auch nicht mehr. Und da gehören viele kleine Facetten dazu. Dazu gehört beispielsweise, dass wir, eines unserer Prinzipien ist zum Beispiel Doppelarbeit vermeiden. Das bedeutet, wir könnten jetzt in den vielen Ländern, die Teil der Deutschen Telekom-Gruppe sind, überall die gleichen Use Cases auf einer KI trainieren. Vielleicht noch mit unterschiedlichen Modellen. Das machen wir aber so nicht mehr. Wir gehen dann auf ein zentrales Modell, das allen offen steht für einen bestimmten Nutzungszweck und trainieren und erforschen das einmal, um es dann auch auszurollen. Und beim nächsten Nutzungszweck schauen wir wieder, was ist genau das für diesen Zweck auch optimierte Modell. Da ist auch das Schöne, glaube ich, an der Entwicklung, dass in Zukunft diese Modelle auch noch besser miteinander vielleicht auch sprechen können. Ich brauche auch gar nicht immer die super überdimensionierte KI, sondern vielleicht brauche ich auch mehr sehr dezidierte Anwendungen. Und wir dürfen nicht vergessen, diese große auch ökologische Implikation kommt ja jetzt mit diesen Large Language Modellen, mit Videokreatoren, mit der Möglichkeit, die Modelle auch über Text in der Übersetzung zu Bildern, zurück zum Text und so weiter und so fort, das wirklich möglich zu machen. Darunter gibt es schon länger KI im Bereich Machine Learning, wo es darum geht, einfach Daten nochmal viel schneller und anders zu analysieren. Diese Modelle verbrauchen signifikant weniger und diese Modelle haben ganz viel Anwendungspotenzial, gerade auch im produktiven Bereich. Und insofern muss man unterscheiden eben zwischen der Frage, was wirklich passt, ohne dass der Nutzungszweck vor Kunde oder auch vor Mitarbeitenden, das ist ja eine ganz große, wichtige Gruppe auch bei uns im Unternehmen, dass der wirklich in einer besonderen Form negativ tangiert wird. Also ich habe bis jetzt das Dilemma nicht erlebt. Mag sein, dass wir es eines Tages haben, aber dann müssen wir eine informierte Entscheidung treffen. Wir wissen, dass im Bereich Nachhaltigkeit, wir manchmal diese Dilemmata haben. Eine Lösung, die besonders sozial sein mag, mag ökologisch überhaupt nicht vertretbar sein. Und dann müssen wir schauen, was ist das prekärere Problem, das wir lösen müssen zu diesem Zeitpunkt.
Jetzt sagten Sie kürzlich auf der Digital X-Konferenz, die Telekom sei keine NGO. Und wie bei all diesen Nachhaltigkeitsthemen, wir können unendliche Maßnahmenkataloge aufbauen. Also da gibt es eigentlich der Notwendigkeit keine Grenzen. Allerdings will das ja auch alles bezahlt sein und finanziert sein. Und da gibt es dann schon Grenzen. Und es gibt einerseits die Grenzen, die im Haus sind, also das Budget, was Sie vielleicht auch dafür zur Verfügung haben. Aber es gibt auch die Grenzen kundenseitig. Also wenn die Leute das dann nicht annehmen und also keine nachhaltigen Lösungen wollen, werden sie dann auch das nicht anbieten können. Und dann eigentlich, ja, sind sie dann weniger nachhaltig, weil es nicht gelaufen? Oder wie gehen sie mit diesen Grenzen um, den finanziellen und den Nachfragegrenzen?
Absolut. Also als Wirtschaftsunternehmen arbeitet man in genau diesen Rahmenbedingungen. Also da müssen wir uns, glaube ich, auch nichts vormachen. Deswegen habe ich das letzte Mal auch gesagt, wir sind eben keine NGO. Als NGO wäre ich nochmal einem wahrscheinlich viel höheren Wertemaßstab verpflichtet, was die auch Nachhaltigkeitsperformance meines NGO-Betriebs betrifft. Ich würde eine andere Rolle einnehmen in der Gesellschaft. Als Wirtschaftsunternehmen haben wir auch die Aufgabe, einen Wertschöpfungsbeitrag in die Gesellschaft zu bringen. Und natürlich, wir sind eine am Aktienmarkt gelistete Company. Wir haben auch mehrere aktienmarktgelistete Töchter in unserer Unternehmensgruppe. Wir sind verpflichtet, hier auch für den Shareholder einen Wertbeitrag zurückzubringen. Das Schöne daran ist, dass dieser Wertbeitrag heute nicht mehr nur in Euros gemessen wird, sondern dass das Thema Nachhaltigkeitsperformance eine Rolle spielt. Und das ist ein ganz positiver Effekt. Aber ja, es gibt zwischendrin Trade-off-Entscheidungen. Wie viel investieren wir jetzt in Energieeffizienz? Wie viel investieren wir in, wir sind zum Beispiel Teil des Climate Neutral Data Center Pakts der EU. Wir wollen unsere Data Center bis 2030 klimaneutral bekommen. In welchen Schritten und wie intensiv investieren wir da rein, damit wir das Commitment halten, das wir gegeben haben? Aber auf der anderen Seite kann man natürlich schneller oder langsamer, je nach Verfügbarkeit von Budget, von Ressourcen, von Genehmigungen und so weiter und so fort, die man als Unternehmen ja auch einholen muss an diversen Stellen, wie schnell kann man da tatsächlich agieren? Und ja, meine Rolle, glaube ich, im Unternehmen ist natürlich auch, diese Diskussionen anzustoßen und manchmal es auch wirklich auf den Punkt zu bringen und zu sagen, Leute, sind wir uns dessen bewusst, was hier gerade der Trade-off ist, damit wir als Wirtschaftsunternehmen auch einen sehr nachhaltigen Weg gehen, aber in den Grenzen, in denen das auch für ein Wirtschaftsunternehmen möglich ist. Deswegen würde ich auch nie hingehen und sagen, wir sind per se das nachhaltige Unternehmen als solches oder das nachhaltigste Unternehmen. Ich glaube, diese Art von Beschreibung ist bei Wirtschaftsunternehmen schwierig. Aber wir können sagen, wir versuchen, einen sehr nachhaltigen Anspruch zu haben und den nehmen wir ernst, auch gerade im Vergleich zu unseren Peers. Da wollen wir uns in der Gruppe der Vorreiter platzieren. Und das darum bemühen wir uns jeden Tag.
Ja, das war Melanie Kubin-Hardewig zum Thema auch künstliche Intelligenz und Umweltauswirkungen. Ich fand es unheimlich spannend, tatsächlich auch von Ihnen so ein bisschen auch gesagt zu bekommen, dass manchmal weniger auch mehr ist, also dass man auch nicht immer das Maximum einsetzen muss. Und ich glaube tatsächlich, dass der Aspekt auch der der Trade-offs, der Nebenwirkungen durch Stromverbrauch, durch andere ökologische Aspekte etwas ist, was wir bei all der Aufregung und der Spannung, die es da rund um dieses KI-Thema gibt, eigentlich da nicht aus dem Blick verlieren sollten.
Sustainability to go.